Wie ihr seht, habe ich mich entschlossen, Deutschland ein bisschen mit einzubeziehen. Wir sind ja zufälligerweise in diesem Land und gehören ja dazu. Und wir wollen, dass das Leben kommt. Amen. Wir sollten Experten sein für das Leben. Stimmt's? Das ist wirklich, wirklich. Wir haben das letzte Mal schon drüber geredet, wie sehr die Kirche einfach auf andere Pferde setzt. Dies und das, sehr viel auf Dogmatik, auf richtig und falsch, aber nicht auf Leben und Tod. Es geht aber um Leben und Tod. Und wenn wir das vergessen, dass es um Leben und Tod geht, werden wir eine langweilige Kirche werden. Da können die Leute sitzen und alles richtig machen, bitteschön sollen sie. Aber wen interessiert das? Und Jesus kam und er brachte das Leben und so wunderbar. So wunderbar. Er kam in seine Heimatsynagoge, ihr wisst die Geschichte, er kommt in seine Heimatkirche. Und man gibt ihm die Schriftrolle und er liest aus Jesaja. Was war es, Jesaja? 60 oder was? 61 und er liest. Dann fuhr der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, frohe Botschaft zu bringen und das Gnadenjahr auszurufen und Freudenöl statt Trauer, Schönheit statt, oh, das ist so unreligiös, ne? Schönheit statt Asche, ja, hä? Wofür ist das denn gut, ne? Schönheit statt Asche, Freude statt Depression und Lobpreis statt eines schweren Geistes, tja. Und dann, ja, wird die Rolle dann zugerollt und jetzt wird erwartet, die Predigt, die Auslegung. Und Jesus legt nicht aus. Also echt irritierend, ne? Seit 1000 Jahren hat man das ausgelegt und immer nochmal ausgelegt. Und man lebte von der Auslegung. Wir legen das eben immer und immer und bis ans Ende der Zeit legen wir das Wort aus. Und Jesus sagt, nö, ich lege das Wort nicht aus, ich erfülle es. Das ist aber was, ne? Revolution. Das ist Revolution. Heute ist dieses Wort für euren Ohren erfüllt. Liebe Freunde, jetzt geht's los. Das steht da, damit es passiert, nicht damit man es ewig auslegt. Und weiß, ja, natürlich, das steht ja in Jesaja 61. Genau. Gut, nächstes Kapitel. Nein, diese Worte stehen da, damit sie geschehen. Gottes Worte geschehen. Es steht an manchen Stellen, das Wort Gottes geschah zu mir. Interessante Formulierung. Es geschieht mir. Es widerfährt mir. Es passiert. Und dafür stehen die Worte alle in der Bibel. Gott hat die da reingeschrieben, weil sie sind schon geschehen und sie wollen immer wieder geschehen. Sie wollen auch in deinem Leben geschehen. Sie sind dafür da, um zu passieren. Und bei Gott ist es auch ein und dasselbe. Wenn Gott etwas sagt, dann tut er das auch. Sein Reden und sein Tun ist ein und dasselbe. Er redet nicht, er denkt nicht das eine, redet was anderes und tut noch was Drittes. Das machen wir. Das ist ein typisches Kennzeichen der Sünde. Man denkt das eine, man redet was anderes und tun tut man noch mal was ganz anderes. Aber ein Wesenszug der Heiligkeit ist, es ist alles deckungsgleich. Was ich denke, rede ich, tue ich. Das ist eins. Lust auf Heiligkeit? Das ist sehr wichtig. Heiligkeit ist nicht die absolute, totale Moral, sondern wahr sein. Wahr, wie man nur wahr sein kann. Du bist sowas von in Einklang mit dir selbst. Du bist so dermaßen, die du bist, der du bist. Gott sagt seinen Namen, ich bin. Aha, was sind das für Namen, ne? Wieder, die Theologen, hätte er nicht was anderes sagen können. Ich bin der Gerechte, ich bin der Richter, ich bin der durch alle mal und so weiter. Sondern er sagt, ich bin der, ich bin. Und wir alle sind geschaffen in seinem Bild, oder? Also sollen auch wir sein, die wir sind. Und die Haupt, das war die Predigt vom letzten Jahr, der Hauptangriff des Feindes ist auf unsere Identität, dass du bitteschön nie rausfindest, wer du bist und nie lebst, wer du bist. Immer was anderes. Und selbst wenn du was über dich rausfindest, dann sagt der Teufel, später, am Wochenende. Wochenende kommt, später in Ferien, später in der Rente. Kommt die Rente, geht auch nicht. Es ist irgendwie später, ne? Ja. Und wir werden so hin und her getrieben und wir kommen nie oder sehr, das ist halt der umkämpfte Punkt, will ich sagen, ne? Dass wir zurückkehren zum Anfang. Wir sind geschaffen von Gott als sein Gegenüber. Das ist unsere Position. Wir sind sein Gegenüber. Das ist auch die Braut. Das Gegenüber. Und wir wurden davon weggeführt und alle möglichen anderen Herren und Mächte und Umstände wollen uns sagen, wer wir sind und was sie wollen, was wir sein sollen und dass sie und so. Ne? Und das ist die ganze Welt. Wir werden fremd bestimmt. Und Jesus sagt, ich würde gerne dich wieder vor den Vater stellen. Ich würde dich gerne zurückbringen an den Punkt, wo du sein Gegenüber bist. Von Angesicht zu Angesicht. Dass ihr euch anschaut. Und wenn man sich anschaut, geschehen Dinge, die sind über Worte und Theologie weit hinaus. Das ist ein Geheimnis. Das kann man nicht sagen. Da kann man nicht, ne? Das, ich weiß noch, ich erinnere mich, hatte einmal in einer Vision, nahm Jesus, ich war wie ein Kind, er nahm mich hoch und hat mir einen Kuss auf die Stirn gegeben. Und dann hat er mich abgesetzt und gesagt, erklär mal. Und ich dachte mir, ja, wie erklären wir jetzt einen Kuss? Und wenn wir jetzt alles darüber erklärt haben, weißt du dann, was es wirklich ist? Nein. Weil du musst es erlebt haben. Wenn du das nicht erlebt hast, kannst du da irgendeine Theorie drüber entwickeln und irgendwas darüber beschreiben. Ja, was nutzt denn das? Das ist das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Der Vater läuft ihm entgegen. Glaubst du, der Vater läuft dir entgegen? Und dann, nicht genug, dass er dir entgegenläuft, fällt er dem Jungen auch noch um den Hals. Ja, das ist aber doch sehr nah, ne? Das ist ja, ich meine, der hat ja so seine kleine Erklärung vorbereitet. Vater, ich habe gesündigt vor dir und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Ich werde jetzt für dich ein Arbeiter sein. Mann, klingt das deutsch. Wir werden für das Reich Gottes arbeiten, Reichsgottesarbeiter. Ernst, Amen. Muss es sein.
Jawohl.
Das. Ja, und den Vater interessierte der Spruch gar nicht. Total schockierend, ne? Der fing also an, sein Sprüchelchen zu sagen und ich bin nicht würdig. Und der Vater hat ihn so fest, er konnte das gar nicht zu Ende reden, wie unwürdig er ist. Und dann nicht genug der Umarmung, jetzt wird er auch noch geküsst. Das ist alles sehr nah, ne? Und nur durch diese Nähe, durch diese Zuwendung zerbricht in dem Sohn die Isolation und die Entfremdung. Und dass er wie ein Weise geworden ist, verwaist. Und er weiß wieder, ich bin als Sohn akzeptiert. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder. Ah. Gott ist im Geschäft des Lebendigmachens. Es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Darum geht es. Diese ganzen endlosen Richtig- und Falsch-Theologien, das ist nicht im Zentrum des Evangeliums, sondern dass wir wieder zurückkehren an den Ausgangspunkt. dass wir wieder in diesen Armen landen, dass wir wieder von Angesicht zu Angesicht, dass wir wieder Gottes gegenüber sind. Und dies ist ein Geheimnis. Und was da zwischen Gott und dir geschieht, kann man das irgendwie standardisieren und kann man das dann irgendwie normieren und kann man das dann irgendwie auf dem Fließband und in jeder Gemeinde ist das genau gleich. Hallo? Was ist das für ein Unsinn? Ja. Es ist immer einzigartig. Immer einzigartig. Und dieses, wie du Gottes gegenüber bist, das ist eben nur, bist nur du. Das kann kein anderer. Ne? Und das ist jetzt deine Berufung. Viele fragen ja, und was ist meine Berufung? Was ist meine Berufung? Welche Arbeit soll ich tun? Und Gott sagt, komm mal, lass mal mit der blöden Arbeit. Ich würde mal gern dich als Tochter, als Sohn haben, dass wir mal hier zusammen sind und an einem Tisch sitzen und mal hier mal einen Becher Wein zusammen trinken, mal fröhlich werden. Das wäre mal schön. Ja, das weiß ich, das darf man gar nicht sagen, schon kaum denken als Christ, aber so ist das. Ne? Jesus hat sich da eingeladen bei den Leuten, dann abends so, ne? Und dann haben die Pharisäer gesagt, was ist das für ein Weinsäufer und für ein Sünder? Sünder. Und Jesus sagte, ja, ich meine, ich finde die Sünder gut, ne? Also ich gehe gern zu denen. Bei euch? Naja. Ihr lauert einem dann nur die ganze Zeit auf, also es macht echt keinen Spaß. Da muss man ja mal sagen, ne? Ja. Und das ist der erste Punkt des ersten Punktes. Wir werden nur lebendig, wenn wir ihm gegenüber sind. Sein Hauch, das ist sehr nah, ne? Wir werden angehaucht und sein Hauch macht uns lebendig. So war es am Anfang. So, nur so wird ein Mensch ein lebendiger Mensch. Wir werden auf keinem anderen Weg lebendige Menschen. Wir werden irgendwas, irgendwelche Hybriden, aber wir werden keine Menschen. Sehr wichtig, also wenn du vorhast, ein Mensch zu werden, was ich dir sehr empfehlen würde, weil du hast gute Voraussetzungen, du könntest einer werden, wenn du in die Position kommst, sein Gegenüber zu sein, einen Dialog mit ihm anzufangen, diese Umarmung, diese Küsse wirklich zu empfangen und aufzuhören mit dem, aber ich bin ja nicht würdig. Doch, doch, bist du. Einfach weil du ein Mensch bist. Gott will dich als sein Gegenüber haben. Kannst du gar nichts dafür. Das will der eben. Ne? Das ist seine Sache. Ja, und dann, wenn du in dieser Position bist, sein Gegenüber zu sein, dann erledigt sich die Sünde ganz von alleine. Glaubst du? Das geht doch dann, was hast du damit dann noch überhaupt zu tun? Ne? Du wirst ja wie er. Womöglich wirst du glücklich. Oder glaubst du, Gott ist unglücklich? Unser Gottesbild. Was glauben wir? Das heißt an einer Bibelstelle, ich glaube Psalm 16 ist das. Vor ihm ist Freude.
Und die Wonne zu seiner Rechten.
Und Wonne zu seiner Rechten ewiglich. Was meinst du, was da ist? Erhobener Zeigefinger oder was? Hier steht vor ihm ist Freude und Wonne zu seiner Rechten ewiglich. Ich meine, da kann man noch kommen. Oder muss man da schreckliche Angst vor haben? Zu viel Wonne, Hilfe. Ich könnte dadurch verführt werden und abfallen. Und, ach, was ist das? Also ich erinnere mich an Zeiten, da wurde man vor Freude sehr gewarnt. Freu dich nicht zu viel. Und wenn man sich gefreut hat, dann haben die älteren Christen gesagt, na ja, der wird schon noch sehen. Und sie dachten, ich muss werden wie sie. Ich wollte aber nicht werden wie die. Ich wollte werden wie Jesus. Darf man das? werden wie Jesus. Hey, du bist ja anmaßend ohne Ende. Du willst sein wie Jesus. Ich meine, hallo. Aber Jesus sagt es doch genauso, ne? Genau so. Weil, wenn wir mit ihm vor dem Vater sind, werden wir verwandelt in sein Bild, das wir anschauen, von einer Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Lust auf Herrlichkeit? Okay. Also muss der Schleier weg, dass du ihn von Angesicht zu Angesicht anschaust. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist auch kein esoterischer oder charismatischer Sonderdings, sondern das ist Standard. Das ist das Normale. Das ist der Anfang. Ich habe mich oft gefragt, warum habe ich den Anfang am Anfang nicht gehört? Sondern erst 20 Jahre später. Das ist doch seltsam. Ich hatte das gelesen von Philippus. Philippus ging in eine Stadt zu den Samaritern. Die Bösen, die Verkehrten. Wo man nicht hingeht. Da ging der hin, natürlich. Hat Gott ihn hingebracht. Jesus immer noch, ne? Zu den Sündern. Ja, und dann was macht ihr da? Also jedenfalls, die hören jetzt das erste Mal das Evangelium und da steht, und es war Freude in der ganzen Stadt. Ja, ich meine, hallo? Es war Freude in der ganzen Stadt. Und die Dämonen fuhren aus von vielen und Gelähmten und die alle hier war. Also, und ich dachte mir, komisch, als ich das erste Mal von Jesus gehört habe, weder war da irgendeine große Freude noch irgendwelche Gelähmten wurden, also alles von dem nicht. Und ich dachte mir, was haben die denn eigentlich zu hören gekriegt? Was ich vielleicht noch gar nicht zu hören gekriegt habe. Ja, könnt ihr mal nachlesen, was die zu hören gekriegt haben. Das Evangelium von dem Namen Jesu. Ich dachte mir, was weiß ich über den Namen Jesu? Naja, lass mal überlegen. Ne? Und ich musste mir überlegen, also ehrlich gesagt, ich könnte darüber so viel nicht sagen. Ne? Aber das war das Erste, was die gehört haben. Das Erste. Der Anfang. Das Evangelium von dem Namen Jesu. Aha. Und von dem Reich Gottes. Und ich dachte mir, okay, über das Reich Gottes, wie lange könnte ich über das Reich Gottes sprechen? also ich würde vielleicht 2, 3 Bibelstellen irgendwie zusammenkriegen. 5 Minuten, nach 5 Minuten wäre ich am Ende. Es heißt doch, hört euch das an, nachdem Jesus auferstanden ist, erscheint er den Jüngern und redet mit ihnen, wie lange? 40 Tage. Über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. 40 Tage. Ich meine, hallo, die hatten ja schon da, also schon auch schon sehr vieles gehört vorher, ne, von dem Reich Gottes. Und jedenfalls nochmal Crashkurs, dass sie wissen, welches Evangelium sie verkündigen sollen. Das von dem Reich Gottes. Und ich dachte mir, komisch. Also meine Betonung lag auf 10 Geboten. Die lag auf, mach deine stille Zeit. Lies in der Bibel, geh in die Gemeinde. Also es war so eine ganze Reihe von Dingen, die alle in sich nicht verkehrt sind. Aber ob das Reich Gottes ist? Ja. Ja, die Buße. Tu Buße, tu Buße, tu Buße. Aber wir tun Buße zu diesem Reich. Wir wollen dieses Reiches teilhaftig sein. Wir wollen, dass diese Herrschaft, diese Machtverhältnisse sich ändern und umkehren. Das ist, was das Reich Gottes tut. Es beendet die Machtverhältnisse und dreht sie genau in ihr Gegenteil um. Die Gelähmten sprangen rum mit Freude. Wir hatten an der Pforte, an der schönen Tempelpforte, wo der Gelähmte von Jugend an, von Kindesbeinen an, der Gelähmte genau gleiche. Steht auch, springt im Tempel rum. Unmöglich hat er sich benommen in der Kirche. Unmöglich, sofort wurde das beendet. Aber da war das auch, ne? Und er sprang im Tempel und er lobte Gott laut. Und alle wunderten sich, hey, das ist doch der, an dem wir immer vorbeigegangen sind. Das ist doch der Gelähmte. Aber jetzt war der Gelähmte nicht mehr der Gelähmte, jetzt war er ein Mensch. das gut? Ich habe 30 Jahre in der Krankenpflege gearbeitet und ich weiß, wie schnell Menschen keine Menschen mehr sind, sondern Fälle, Akten, Krankheiten, Diagnosen, Nummern, aber keine Menschen. Man weiß gar nicht, dass die Menschen sind, was das bedeutet. Das weiß man gar nicht. Aber das Reich Gottes kommt. Und es rührt dich an und sagt, hey, du bist eigentlich gerufen, um ein Mensch zu sein. Was ist ein Mensch? Ein Gegenüber Gottes. Das ist ein Mensch. Und in diesem Gegenüber sein geschieht Verwandlung. Und wir werden wie er. Kinder sprechen die Sprache ihrer Eltern, ohne dass sie jahrelang Vokabeln gelernt haben. Wie haben die das nur gemacht? Das ist doch genial, ne? Und ich meine, das Geheimnis wäre, weil die Eltern diese Sprache sprechen, dann sprechen die auch. Die gucken sich das ab, das geht auf die über. Die betonen das auch gleich. Das ist alles, die übernehmen das alles. Sie werden wie die. Die Eltern sind ihr Gegenüber. Sie werden genau wie die. Sie nehmen das alles genau auf. Deswegen ist Erziehung zwecklos. Sie machen dir doch alles nach. Ja. Ja, und das wollte ich nochmal sagen, weil das für uns sehr wichtig ist. Das ist der Anfang des Anfangs. Wenn wir diesen Anfang nicht haben, wofür über weiterführendes reden? Es macht gar keinen Sinn. Wofür über die Armee reden, wenn wir noch nicht mal sein Gegenüber sind? Es hat gar keinen Sinn. Wir hören das, wir finden es nett, wir vergessen es. Und im Gericht werden wir angeklagt. Hey, du hast es alles gehört. Naja, aber ich bin es nicht geworden. Es hören nutzt nichts, du musst es ja alles werden. Es geht nicht um Hören, es geht um Werden. Und wie kannst du das alles werden, was geschrieben steht? Indem du ihn anschaust. Das passiert alles wie von alleine. In dieser Nähe, in dieser Beziehung, geschieht das alles wie von alleine. Dinge geschehen und du weißt hinterher gar nicht, wie konnte das alles passieren. Das ist ja unglaublich, ne? Aber es ist einfach von ihm zu dir gegangen und von dir ist es irgendwie weitergegangen. Das hast du vielleicht auch gar nicht gemerkt. Vielleicht hat dein Schatten gereicht, irgendeinen am Rand zu heilen. Und der hat es dir nicht gesagt. Aber es ist aber passiert, weil die Machtverhältnisse sich ändern. Wenn das Reich Gottes in dir ist, dann verändern sich alle Machtverhältnisse. Und die falschen Herrschaften werden gestürzt und die Krankheiten müssen zurückweichen. Und alle diese Dinge geschehen einfach, weil die Machtverhältnisse sich ändern. Sehr wichtig. Amen, amen. Das ist wirklich wichtig. Ich will euch gerne noch vorlesen, damit ihr versteht hier mit den schrecklichen Skeletten hier drauf. Auf einem christlichen Buch. Nee, geht ja gar nicht. Geht aber doch. Und das ist hier in Hesekiel 37. Die Bibel ist am Auseinanderfallen. So, und das ist die wunderbare Geschichte. Ich liebe diese Geschichte, eine meiner großen Lieblingsgeschichten in der Bibel. Die Hand des Herrn, Herrn, die Hand des Herrn, Herrn kam über mich. Und er führte mich im Geist des Herrn hinaus, ließ mich nieder mitten im Tal. Dieses war voller Gebeine. So, und jetzt kommt der Filmriss. Ein Tal voller Gebeine? Ne, das kann nur vom Teufel sein. Hier ist für mich Schluss. Das ist keine schöne Vision. Ich will nur schöne Visionen. Ich will die so, wie ich mir das vorstelle. Ich will das alles so. Und der Herr sagt, ja, könntest du mal deine Klappe halten und würdest mit dich mal, ich will dich jetzt da aber hinbringen. Und wir haben so viele Einwände. Wir sind so was von misstrauisch. Und wir haben so unser Konzept, nee, das muss immer alles nett sein. Der Heilige Geist ist immer ein Gentleman. Ja, weiß ich nicht, was du für eine Bibel hast. Also ich find, in der finde ich den nicht immer so Gentleman-like, ne? Hier, an einer anderen Stelle bei Ezekiel steht, er packte mich bei den Haaren und brachte mich auf da hier zwischen Himmel und Erde auf einen Berg. Ne? Und ich dachte mir, na ja, also. Aber dass da sowas steht, ich meine, da steht jetzt Bibel. Er packte mich bei den Haaren und hat ihn da. Naja, also jedenfalls ist er irgendwie da gelandet und dieses Tal war also jetzt voller, ein Meer von Knochen. Ja. Okay, ne? Und zum Glück ist er nicht sofort wieder ausgestiegen aus der Vision oder ist zur Gemeindegeleitung zum Glück nicht gegangen und hat gesagt, prüf das mal bitte, ob das vom Herrn ist. Die hätten gesagt, brauchen wir gar nicht, ist schon geprüft, Schluss. Nee, natürlich nicht. Wenn du Blumen gesehen hättest, okay, aber... Naja, jetzt sieht er diese Knochen und das ganze von den Knochen und Gott fragt ihn dann diese Frage natürlich, werden diese Knochen wieder? Ah, es geht immer um das Leben. Sehr wichtig. Gott ist im Geschäft des Lebens. Er ist das Leben. Und er will lebendig machen. Sehr wichtig. Das ist, worum es geht. Und hier sagt er, die sind alle tot. Und er fragt, werden die wieder lebendig? Und natürlich ist die Antwort diplomatisch, Herr, du weißt es. Herr, also du weißt es. Also. Natürlich, wie sollen die wieder lebendig werden? Es ist sowas von aussichtslos. Ich meine, die sind ja einfach wirklich tot. Ne? Das sind einfach eben Knochen. Ich meine, die sind da schon, da steht auch, die waren schon sehr vertrocknet. Die lagen da schon sehr lange und oh, die waren sowas von wirklich tot.
Keine Zweifel.
Und dann sagt ihm Gott später, wer diese Knochen sind. Diese Knochen sind mein ganzes Volk. Oh, ja, aber das kann man ja so nicht sagen. Ne? Kann man auch nicht, aber Gott schon. Gottes Befund über sein ganzes Volk. Ne? Ich meine, muss man sich vorstellen, ja, das würden wir keinem durchgehen lassen, sowas zu sagen. Aber Gott sagt, das ist mein ganzes Volk. Und die sind schon in ihr Grab hinabgefahren. Und ihre Hoffnung ist dahin und sie sind sehr vertrocknet. Ja. Und jetzt ist die ganze Maßnahme, um die es geht, nicht den Knochen jetzt zu erklären, wie man ein guter Knochen ist. Wie man sich wirklich christlich benimmt als Knochen, das ist überhaupt nicht die Botschaft, ne? So. Sondern ehrlich gesagt, kann man den Knochen viel erzählen, ne? Weil sie keine Ohren haben, hören sie es auch nicht. Das ist genau der Zustand der Gemeinde. Du predigst seit 500 Jahren das gleiche Zeug und die sitzen immer noch da. Das ist das Gleiche, die haben gar keine Ohren. Aber dann geht die Geschichte los. Jetzt soll der Prophet also diesen Knochen zu ihnen sprechen. Weissage über diese Knochen. Sage jetzt mal zu diesen Knochen, was soll er sagen? Natürlich, ihr sollt leben. Ihr sollt lebendig werden, ihr sollt leben. Okay, das haben die Knochen anscheinend wirklich schon lange vergessen, dass es darum gehen könnte, dass man lebendig sein soll. Das war ihnen also wirklich, das war schon lange weg, ne? Diese Erkenntnis, dass es darum geht und ne, jetzt also, und er sagt ihnen, ihr sollt leben. Und ich glaube, der Prophet hat ihnen das lange gesagt. Ihr Knochen, hört das Wort des Herrn. Ihr sollt die 10 Gebote halten. Ihr sollt euch benehmen, ihr sollt euren Nächsten lieben wie euch selbst. Liebe Knoppen. Hört. Ihr sollt, ja, wie Knochen. Ich bin ein Knochen, hallo. Nichts davon kann ich tun. Ich kann überhaupt nichts. Ich lieg da nur und bin am Ende. Ja, dann sei wenigstens christlich am Ende, ne? Nun ja, aber weil wir ja wissen, die Worte Gottes werden gesagt, damit sie geschehen. Na, nicht nur, damit die jetzt informiert sind. Okay, wir sollen also leben. Gemeindeversammlung, wie machen wir das? Vorschläge. Wie tun wir so, als wären wir lebendig? Wenn wir lebendig wären, was meint ihr? Nee, so war das nicht, sondern ja. Das Wort geschah zu ihnen, das Wort. Und das mit dem Wort kam der Wind. Schön, ne? Mit dem Wort kam der Wind. Mit dem Wort kam der Geist. Und er kam in dieses Tal und er brachte eine andere Atmosphäre. Ist das gut? Ein frischer Wind. So, hier ist dieser abgestandene, stickige, ohne jede Feuchtigkeit dieser Wüstenatmosphäre. Jetzt kommt ein Wind und schiebt diese Atmosphäre raus. Und ich stelle mir das vor wie so eine Brise, wie so mit Feuchtigkeit drin, so über die Knochen, kommt in die Knochen. Was ist denn das? Feuchtigkeit. Bringt der Wind mit und ja. Und dann kam Ordnung in das Feld. Ne? Das erste, was geschehen ist, sehr wichtig für uns. Wer ist das hier? Wer ist schuld an diesem Ton? Die Handys. Ah. Okay, also, jetzt kam das erste, was geschah. Und das ist sehr viel das erste, aber das war eben das erste. Es war nicht das letzte, sondern das erste, was geschah. Der Wind hat diese ganzen Knochen angefangen neu zu ordnen. Die rückten alle aneinander, Gebein an Gebein, Knochen an Knochen. Wie viele Knochen hast du eigentlich in dir? Oh, viele, ja. Da. Muskeln, jetzt was also. Die Muskeln waren noch nicht. Okay, also jedenfalls, ihr könnt euch vorstellen, ein Meer von Knochen. Alles durcheinander. Und jetzt kommt der Geist, wie am Anfang der Schöpfung. Die Erde war wüst und war leer. Und jetzt kommt der Geist in das Tovabo und er bringt Ordnung hinein. In das Chaos. Hey, hast du in deinem Leben auch schon mal Chaos? Ja, reichlich anscheinend. Gut für den Geist. Der ist davon angezogen. Ja, und der Geist kam so und er hat jetzt diese Knochen da alle ausgegraben und hat diese Knochen alle irgendwie sortiert und am Ende war der Friedhof gut sortiert. Aber waren sie lebendig? Nein, aber sie hatten eine Heilig-Geist-Bewegung erlebt. Amen, stimmt's? Ich meine, es war Gottes Ordnung, die kam. Wir halten an Gottes Ordnung fest. Hallo. Und es ist auch viele Gemeinden oder viele Christen, es geht alles um die Ordnung, die heilige Ordnung. Die Ordnung ist so unheimlich wichtig. Ob man dabei lebendig ist, ist nicht die Frage, die gestellt wird. Die Ordnung ist wichtig. Wichtiger wie alles andere. So war es hier nicht. Das war die erste Welle des Geistes, brachte diese Ordnung. Aber Substanz, Fleisch und Blut war auf den Knochen noch nicht. Wo sollte der Geist denn hinein? Heißt es nicht, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes? Was ist der Tempel? Ein Körper, ein Leib aus Fleisch und Blut. Es ist auch nicht irgendein Haus, ne? Irgendein Tempel. Gott wohnt in Menschen. Sie sind, wo der Geist hineinkommt. An Pfingsten fiel der Geist auf Menschen. Sehr wichtig für uns. Er fiel auf keine Organisation. Er fiel auf Menschen. Und so ist es bis ans Ende der Zeit. So ist es immer. Er kommt auf Menschen. Menschen sind es. Menschen werden Gottes Gegenüber. Eine Organisation kann nicht Gottes Gegenüber sein. Sie ist ja gar nicht lebendig. Das ist ja nur eine Struktur. Aber wir meinen manchmal, ja, unser Gemeindeverband ist sehr christlich. Nein, dein Gemeindeverband ist überhaupt nicht christlich. Der kann gar nicht christlich sein. Nur Menschen können christlich sein. Menschen können das. Die sind ja lebendig, die können ja reagieren auf Jesus. Eine Organisation? Schwierig. Das war schon in den Evangelien sehr schwierig. Jesus war immer unterwegs. Ne? Man wollte ihn schon mal auch festhalten und sagen, bleib mal hier. Ne? Bleib doch mal hier. Ne? Und er sagte, nee, ich muss jetzt weitergehen. Und dann musste man mitgehen. Ne? Man konnte den nicht besuchen am Sonntag. Der war nicht mehr da, wo er letzten Sonntag war. Der war schon weitergezogen. Ja, schwierig mit Jesus. Ne? Wir kriegen den einfach nicht kontrolliert und in unsere Organisation. Glaubt ihr, es kann eine christliche Partei geben? Ein christliches Land? Diese Dinge können nicht christlich sein. Nur Menschen können christlich sein. Wenn wir sagen, unsere Gemeinde liebt Jesus, na, dann hoffen wir, dass es in der Gemeinde Menschen gibt, die Jesus lieben. Aber die Gemeinde in sich ist kann das nicht. Ne? So, das ist wichtig für uns zu begreifen. Wir fragen uns, was ist gesunde Gemeinde? Gesunde Gemeinde bist du. Wenn du nicht gesund bist, ist die Gemeinde nicht gesund und wird es niemals sein. Und du kannst die tollsten Programme auflegen, alles richtig machen, trotzdem krank. So wie du. Aber wenn du Gottes Gegenüber wirst, dann hat die Gemeinschaft auch bessere Karten, auch vielleicht zusammen sein Gegenüber zu sein. Aber die Gemeinde ist nur so gesund oder krank wie du, wie wir Menschen. Wir sind ja die Gemeinde. Die Gemeinde ist ja nicht die Veranstaltung am Sonntag. Wir Menschen, wir sind die Gemeinde. Die Knochen, die da lagen, das war die Gemeinde, ne? Das war nicht der Tempel, ja. Jesus hat den Tempel übrigens verwüstet. Habt ihr euch das schon mal gelesen? Mann. Der hat es aber wirklich drauf angelegt. Ne? Mit der Peitsche in den Tempel. Naja, ich weiß nicht, was du am Sonntag mitbringst. Dein Handy. Du kannst ja mal eine Peitsche mitbringen, ne? Nein, nein. Das machen wir nicht, nur wenn es uns erlaubt wird. Wer erlaubt uns das? Weiß auch nicht, Gemeindeleitung. Oh Mann, wir sind weit, weit von den Dingen entfernt. Naja, okay, jetzt sehr wichtig, zweite Welle. Der Geist muss jetzt noch ein zweites Mal kommen. Sehr wichtig. Und bei diesem zweiten Mal, dass der Geist gerufen wird, habt ihr euch nicht alle schon mal gefragt, wir hatten heute auch darüber geredet, dass so viele Gemeinden beten, komm Heiliger Geist, komm. Und er kam auch. Und wir haben auch wirklich geistgewirkte Dinge erlebt. Wir haben Versammlungen gehabt, wirklich, also wo jeder sagte, das war Gottes Geist. Das war unbeschreiblich. Und zwei Wochen später, als wäre nie etwas geschehen. Und keiner versteht das. Wie kann denn das sein? Wieso hat das keine Nachhaltigkeit? Wieso bleibt das nicht? Weil der Geist braucht ein Gefäß und der Gefäß ist der Körper. Als der Geist das erste Mal kam und die Knochen geordnet hat, konnte der Geist nicht bleiben. Da war ja gar kein Gefäß. Ja. Als Gott am Anfang den Geist in die Nase des Menschen atmete, jetzt war gar keine Nase da. In welche Nase soll der Geist geatmet werden? Da ist ja gar keine. Na, die muss jetzt muss mal die Nase her. Hast du eine? Ja, sehr wichtig. Unser Körper ist sehr wichtig. Es ist nicht wahr, dass das egal ist. Und alles nur geistlich. Dein Körper ist sehr wichtig. Da drin kann der Geist bleiben. Und jetzt war die zweite Welle. In dieser zweiten Welle kam jetzt Fleisch und Blut auf diese Knochen. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat. Also Wahnsinn, na, jedenfalls irgendwie hat sich das da alles gebildet und dann hat sich dann Haut darüber gezogen und also jedenfalls. Und jetzt waren die Körper also wieder hergestellt. Zweite Welle des Heiligen Geistes. Waren sie lebendig? Immer noch nicht. Der Leib Christi, der Leib, immer noch nicht lebendig. Ist das wichtig für uns? Es ist so wichtig für uns. Die Frage ist, wo sind wir? Sind wir noch Knochen? Haben wir überhaupt eine Substanz? Kann der Geist bleiben oder eben nicht? Rinnt er einfach durch, weht durch und weg ist er. So, jetzt ist also eine Wiederherstellung passiert. Dieser Körper ist wiederhergestellt worden. Dieser Leib ist wieder da. Und jetzt kommt wieder, rufe den Geist von den vier Winden, von den vier Himmelsrichtungen, rufe den Geist. Und der Geist kam und jetzt kommen die auf ihre Füße. Und dann heißt es, was sind sie? Eine Herde Schafe. Da weissagte ich, Vers 10, da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie und sie wurden lebendig. Ah, endlich. Und standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Heer. Okay, jetzt sind sie ein sehr großes Heer. Und die Frage ist natürlich, warum eigentlich ein Heer? Warum ein Heer? Es ist auf Erden ein Krieg zu führen gegen den Tod, oder? Etwas hat dieses ganze Volk zu Knochen und Staub werden lassen. Zu nichts. Ist das ein Gegner oder ist das ein Gegner? Ja. Es will jemand unser Leben für sich haben. Das ist parasitär. Das Böse ist parasitär. Das zieht das Leben aus dir für sich. Damit es lebt, tötet es dich. Das ist das Böse. Das sagt, gib mir dein Leben, ich gebe dir ein paar Euros. Guter Tausch, ne? Ja, also so, die Welt hat einiges dir zu bieten, aber wenn du begreifst, wenn du auf deine Arbeit gehst und du verkaufst eine Stunde deines Lebens, wie viel ist diese Stunde wert? In deinen Augen. Ich meine, ob du Putzfrau oder Bankdirektor bist, es ist eine Stunde Leben, die du verkaufst. Der Putzfrau werden, weiß ich nicht, ein paar Euro gegeben, dem Bankdirektor vielleicht 100-mal so viel. Aber die Frage ist natürlich an dich selber, was ist eine Stunde Leben wert? Damit erledigen sich schon sehr viele Jobs, weil wir sagen müssen, nein, eine Stunde Leben ist mehr wert wie eine Pizza, die du dir für die paar Euros kaufen kannst. Es ist nicht richtig. Da stimmt was nicht. Wir verkaufen ja unser Leben. Wir verkaufen ja unsere Zeit. Wir verkaufen sehr wertvolle Dinge für sehr wenig. Und es ist alles nichts wert. Es ist nichts und du bist ersetzbar. Wenn du den Job nicht machst, haben wir ein paar andere, die ihn machen. Ne? Ja. Und dein Wert ist so, ne? Bei Gott ist dein Wert unermesslich, unermesslich. Du bist ein Mensch. Hallo? Du bist es wert, dass der Geist Gottes sich in dir niederlässt. Mann. Und wenn der Geist Gottes in dir ist, was macht er dann? Er macht dich lebendig, na klar. Und wenn du lebendig bist, dann fängt Gottes Geist an, genau wie am Anfang, ein Paradies zu bilden. Ist das gut oder ist das gut? Also die einen Mächte machen dein Leben wüst und leer. Gottes Geist kommt und er macht dein Leben zu einem Paradies. Es ist wie am Anfang. Ja? Du bist geschaffen für das Paradies. Und um dich her soll der Tod aufgehoben werden und das Ursprüngliche soll wieder eingesetzt werden. Ja? Die Ordnung des Lebens, die Ordnung des Paradieses soll wieder hergestellt werden. Geht wieder von dir aus. Das ist gut. Also Gott baut durch dich und in deinem Leben fängt er an, in deinem Inneren. Und wenn es da drin ein bisschen weit kommen konnte, ein bisschen werden konnte, dann, wenn er den Tod in dir drin überwinden konnte, fängt er an, ihn auch um dich her zu überwinden. Und er bringt eine Ordnung des Lebens in deine Familie, in dein Haus, in deine Umgebung, unter deine Hände. Und die Ordnung des Lebens und die Ordnung des Paradieses ist eine ganz andere als die Ordnung des Todes. Wir sind nicht länger unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern unter dem Gesetz des Geistes des Lebens. Unter dem Gesetz des Geistes des Lebens. Und Gott sagt hier in Ezekiel, an die 7,37, daran werdet ihr erkennen, dass ich es bin, wenn ihr wieder lebendig werdet. Sehr wichtig. Sehr wichtig, man kann alles richtig machen und ist doch tot. Man kann so vieles veranstalten und tun und machen, aber ob man lebendig ist. Aber wenn das Leben kommt, ist das hochattraktiv, oder? Glaubt ihr, das Leben ist evangelistisch? Ich meine, ja, das Leben ist unheimlich anziehend. Ja? Wenn jemand das Leben hat, wenn von jemandem Leben ausgeht, ich meine, da musst du die Leute nicht manipulieren, dass die zu dir kommen. Und da musst du keine großen Geschichten machen. Ja, die kommen alle ganz freiwillig, die sind wie in der Wüste, die wittern das auf Ferne. Das ist eine Oase, da hat einer Leben, nichts wie hin. Ne? Also das ist wie bei Jesus dann auch. Ne? Man musste die Leute ja nicht zu ihm treiben, ne? Sondern er musste ja fliehen vor denen, weil die ihm immer hinterher waren. Warum waren sie ihm hinterher? Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Das sind so Sachen, ne? Die Speisung, 5000, und Jesus sagt, ja, und? Hey, dieses Reich, das ich vertrete, ist keins, das auf Mangel beruht. Und gib mir erstmal hier, ne? Dann verkaufe ich dir hier mein Brötchen oder was. Sondern hier am Ende haben die wie viele Körbe aufgesammelt? Mit 12 Körbe nochmal aufgesammelt. Ich meine, ich würde sagen, das klingt wie Überschuss, ne? Also, ja, das ist also typisch Paradies. So, da ist einfach Überfluss, das ist Überfluss, das kann man nicht zu Ende ausgeben, das geht gar nicht. Die göttlichen Dinge werden nicht leer, die werden nicht weniger, die kannst du verteilen, wie du willst, es wird nicht weniger. Am Ende ist noch mehr übrig, als du eingesetzt hast. Und die Jünger mussten die noch einsammeln, die Körbe voll, und dachten sich, Mann, den ganzen Tag haben wir uns abgerackert mit diesen Tausenden da, die zu versorgen, jetzt müssen wir noch die Reste einsammeln. Ja, so ist die Jüngerschaft. 12 Körbe voll. Und dann hat Jesus gesagt, aber schlafen könnt ihr noch nicht, ihr müsst noch aufs andere Meer, auf die andere Seite vom Ufer, müsst ihr auch noch. Und die Jünger, nee, jetzt. Ne? Ja, er trieb die Jünger an ihre Grenzen. An ihre Grenzen. Immer trieb er sie an ihre Grenzen. Ne? Ja, Herr, das geht doch nicht, das geht doch alles nicht. Hier, wir haben noch, wie sollen wir diese Leute versorgen? Wir haben hier noch ein paar Cent und so, geht alles gar nicht. Ne? Jesus, das musst du doch verstehen, das geht nicht und ich kann nicht. Und Jesus sagt, ja, der Junge da, der hat da noch was zu essen da. Und das Kind, ja, hier kannst du, also Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie, dann geht das mit dem Reich Gottes nicht. Ne? Ja, und dann wurde das eben vermehrt. Glaubt ihr, dass es geschrieben steht, damit es passiert? Glaubt ihr, das steht nur da drin, damit wir heute erfahren, vor ein paar tausend Jahren, da waren ein paar Leute, die wurden angepredigt und dann haben die was zu essen bekommen. Ja, genau, preist den Herrn. Da können wir uns heute echt was von kaufen. Ne? Da steht alles geschrieben, weil es will immer geschehen. Es will in jedem Leben geschehen. Es ist ein Prinzip des Überflusses. Es ist ein Prinzip, Gottes Reich ist so. Da muss man für diese Sache nicht, was weiß ich hier, sich seine Kröten zusammen sammeln und gucken, wie können wir noch ein paar hier irgendwie ein paar Spenden zusammen raffen und dann irgendwie, ne, hier, helft uns. Nein, ne, so ist das nicht. Ne. Das Reich der Welt beruht auf Mangel. Du wirst immer im Mangel gehalten. Du bist immer bedürftig. Es ist nie genug, niemals. Du musst Schulden haben, dann bist du gut. Kreditwürdig. Das ist die Würde. Die moderne Würde ist die Kreditwürdigkeit. Genau so ist das. Und dann kannst du zahlen. Ja, so ist das aber bei Gottes Reich nicht. Aber es braucht deine Kooperation. Es braucht, dass du Gottes Gegenüber wirst, dass sein Geist auf dich übergeht, dass du lebendig wirst, dass du Paradies wirst. Und das geschieht in dir. Und wenn es dann in dir geschehen ist, kommt es aus dir raus. Weil du bist ja da drin, so wie du innen bist, so bist du dann auch, bist du auch außen. Du denkst so, du fühlst so, du redest so, du handelst so. Es entsteht um dich her, es kann nicht anders sein. Und so geht das, von innen nach außen. Ein Heer Gottes. Ich glaube, dass es ein Heer braucht, um den Tod zurückzudrängen. Glaubt ihr auch? Mann, wir sind umgeben von einem Meer an Chaos, an Verderben, an Untergang, an Depressionen, an allen Symptomen des Sterbens. Stirbst du noch oder lebst du schon? Also das ist mein Motto für dieses Buch. Ja, von dem Knochental. Stirbst du noch oder lebst du schon? Und viele denken, das Sterben wäre Leben. Aber ob wir wirklich leben, das muss dir Jesus selber zeigen. Ob du wirklich, eigentlich wirklich schon lebendig geworden bist. Oder ob du noch im Sterben bist. Ob er dich schon küssen konnte und die Braut wacht aus ihrem langen Todesschlaf wieder auf. Ja, so ist das. Das ist der Anfang aller Dinge und das ist auch die Mission. Wir sind Missionare, wir sind Diener des Lebens. Amen.
Amen.
Diener des Lebens. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wir sind Diener des neuen Bundes, des Geistes des Lebens. Wir sind Diener dieses Geistes des Lebens. Und das ist so zentral. Und wenn wir dieses Leben nicht haben, wenn wir in diesen Dienst nicht reinkommen, ist alles umsonst, was wir machen. Ne? Auch wenn wir viele gute Sachen machen, sie haben keinen Bestand, sie sind morgen wieder weg, ein Wind kommt und es ist alles weg. Aber ich glaube, die Dinge, die der Geist wirkt, die sind nicht einfach wieder weg. Die haben Bestand. Da haftet die Ewigkeit dran. Die Unkaputtbarkeit. Es gibt ja auch so Knochen, habt ihr davon gelesen, dass da so irgendeiner, der floh und fiel da in so ein Grab von so einem Propheten, auf den seine Knochen. Und diese Knochen waren anders wie die Knochen von hier bei Ezekiel. Diese Knochen, die hatten immer noch Kraft. Tja, sowas, ne? Ja. Genau, jetzt habe ich euch genug erzählt und es ist schon spät geworden. Morgen werden wir uns näher einlassen auf die Armee, wie das so ist mit der Armee, uns Gedanken machen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Die Armee. Hier, Impulse zur geistlichen Revolution. Das gibt es natürlich auch da hinten am Büchertisch und könnt ihr euch mal alles angucken und mal reinlesen und so weiter. Und dann, ja, schauen wir mal, wie das ist mit der Armee. Aber die Armee bringt keine Theologie. sondern das Leben. Wichtig, wichtig, wichtig. Das ist die Mission. Wir holen die Schöpfung zurück zu ihrem Ausgangspunkt. An den Punkt, wo es Adam vermasselt hat, setzt der zweite Adam wieder an. Habt euch manchmal gefragt, warum Jesus der zweite Adam heißt? Okay, da wo der erste abgefallen ist, ist Jesus aber nicht abgefallen. Er geht weiter. Genau an dem Punkt, wo es aufgehört hat, geht es jetzt weiter mit ihm. Tolle Sache. Und das ist eine unglaubliche Wiederherstellung. Und ja, ich habe, wie gesagt, in meinem eigenen christlichen Leben festgestellt, ich habe von diesen Dingen die ersten 15 Jahre schon mal gar nichts gehört. Es ging einfach um ganz andere Inhalte. Die waren gar nicht unbedingt verkehrt, aber einfach eine ganz andere Betonung. Die Betonung lag nicht auf dem Leben. Und es war in der Gemeinde auch so wenig Leben. Ich sage das nicht als Kritik oder weil die irgendwie eine schlechte Gemeinde gewesen wäre. Es war einfach keine Betonung da drauf, ne? Das war gar nicht wichtig. Es war nicht wichtig, dass man lebendig ist. Man muss sich das vorstellen. Ob du lebst, ich meine, es ist nicht wichtig. Hauptsache, du sitzt da und zahlst den Zehnten. Ja, wie kann das sein? Das ist doch weltlich, oder? Du bist eine Nummer, ob du sitzt oder eine andere Frau da sitzt. Hallo? Interessiert uns das?
Hauptsache, du bist
besetzt. Hauptsache, du bist besetzt, ja. Das ist so Maschinendenken, das ist so, ja, das ist Statistik, das ist nicht das Leben. Na? In Wahrheit bist du ein Gegenüber Gottes, du bist einzigartig und unaustauschbar. Deine Kinder wissen das, dass das nicht egal ist, ob du das bist oder eine andere. Das ist ja klar, weil die kennen dich. Jesus hat mir das mal gesagt, meine Definition von Gemeinde ist, der Vater und ich sind eins. Ich dachte mir, was ist denn das für eine Definition für Gemeinde? Und Jesus sagte, ja, das ist es, man muss sich richtig kennen. Man kann nicht eine anonyme Versammlung von Leuten da haben und sagen, ja, das ist Gemeinde. Das ist noch nicht Gemeinde. Erst wenn man sich wirklich kennt, wenn man so ne, diese Offenheit hat, von Angesicht zu Angesicht, von Herz zu Herz, dann von der Urgemeinde heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Ja, wie geht denn das? Ne? Aber das definiert Gemeinde. Ja, mit wem sind wir denn ein Herz und eine Seele? Das ist unsere Gemeinde, diese Leute. Und der Geist richtet sich nicht nach Gemeindegrenzen, die wir ziehen. Ne? Hier sind die Baptisten, hier sind die anderen und hier sind die. Das ist dem Geist doch sowas von egal. Wie wir das nennen und ob wir meinen, das müssen wir so und die anderen anders nennen. Das ist nicht wichtig. Aber die Einheit, mit wem können wir eins werden, in Einklang kommen, sich wirklich kennen, das ist Gemeinde. Deswegen, wo zwei oder drei. Weil da kennt man sich, in diesem kleinen, da wird man auch einander zum Gegenüber, ne? Und da kriegt man mit, was wirklich läuft, hinter der Fassade und was zu Hause los ist und überhaupt und da. Ne? Und ich glaube, wo diese Ebene von zwei oder drei nicht funktioniert, kann auch die Gemeinde im Größeren nicht funktionieren. Wie denn, ne? Und manche umgehen die zwei oder drei Ebenen und sagen, aber wenn wir 200-300 sind, hey, dann sind wir eine coole Gemeinde. Ne? Ja, und schon auf dem Weg vom Gottesdienst nach Hause wird sich gestritten und dann ist die Christlichkeit vorbei. Ne? Was ist das für Gemeinde? Das ist eine Show. Das ist nicht wahr. Ne? Aber wenn das in Kleinem funktioniert, wenn das in deinem Haus funktioniert, stell dir das mal vor, es funktioniert in deiner Familie. Hey, dann kann man auch die Welt retten, oder? dann kann sich das auch vergrößern. Ne? Die trafen sich hin und her in den Häusern, da wo man zu Hause ist. Kirche hat man aus den Häusern rausgeholt, extra, woanders, extra Sachen. Und dann geht man 2 Stunden hin, spielt heile Welt, genauso in die unheile Welt. Aber Jesus möchte immer zu uns nach Hause kommen. Immer, er hat sich immer zu Hause eingeladen bei den Leuten. Und sagt, ich komme mal zu dir nach Hause. Wann denn? Jetzt? Kann ich mitkommen? Ja. Ich habe noch gar nicht aufgeräumt. Ah. ja. Aber das ist, wo Jesus, er möchte gerne bei dir zu Hause sein. Denn bei dir zu Hause bist ja du. Da bist ja du. Und da, wo du bist, da muss er auch sein. Ja, ja. So ist das. Und zu Hause sind wir, wie wir wirklich sind. Da kommt alles raus. Aber wir können in eine Gemeinde gehen, jahrelang heile Welt spielen. Ne? Und dann auf einmal kommt raus, dass alles nicht stimmt und Mord und Totschlag und Korruption und Ehebruch und alles. Und das ganze Programm ist dahinter gelaufen. Und dann irgendwann fliegt es mal auf und alle sind völlig entsetzt. Wie konnte das passieren? Ja, man kannte sich ja gar nicht wirklich. Man hatte ja gar keine wirkliche Beziehung. Ich weiß noch, nachdem ich 20 Jahre lang Gemeinde gebaut habe, hat Jesus mir gesagt, wenn wir jetzt dieses Programm wegnehmen, was bleibt an Beziehung wirklich übrig? Und ich war völlig entsetzt, weil ich wusste, da bleibt ja gar nichts übrig. Wir sind alle wie Funktionäre geworden, wir sind wie Arbeiter in diesem Ding geworden, aber wir kennen uns gar nicht mehr, wir sind keine Freunde mehr. Wir waren ganz am Anfang mal Freunde, jetzt sind wir gar keine Freunde mehr, jetzt sind wir alle Mitarbeiter und jetzt sind wir alle Kollegen, jetzt sind wir alle im Ministry und genau, da habt ihr es. Ja, aber so geht das nicht. Jesus möchte gerne Freunde, ne? Freunde, ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch meine Geheimnisse erzählen kann. Schön. Amen, amen.